Ja, lieben Geschwister, wir wollen heute Morgen für unsere Osterpredigt die Apostelgeschichte aufschlagen, und zwar das zweite Kapitel. Dort lese ich uns einige Verse vor, von Vers 22 bis Vers 27. Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 22 bis 27. Wir befinden uns in Jerusalem und der Pfingsttag ist gekommen, 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus ist nun der Pfingsttag gekommen. Und die Jünger sind zusammen, einmütig, so heißt es in Vers 1 aus diesem zweiten Kapitel. Und während sie da in ihrem Stübchen Gemeinschaft haben, beten, kommt auf einmal der Heilige Geist über sie und sie werden erfüllt in ganz besonderer Weise von ihm. Und nun entsteht so etwas wie ein Auflauf. Das lesen wir dann in Vers 6. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen. Und das ist nun eine große Menge gewesen. Ihr wisst von der Apostelgeschichte, vom zweiten Kapitel, dass es also 3000 waren, die an diesem Tag auch vom Herrn errettet worden sind. Und von daher muss es eine ganz große Menge gewesen sein. Die sind natürlich nicht im Oberstübchen da zusammengekommen. Dazu wäre der Platz viel zu klein gewesen. Aber wahrscheinlich draußen vor der Türe, auf der Straße, wo immer, wir wissen es nicht ganz genau. Aber sie kamen zusammen und nun war die Frage, was passiert denn da überhaupt? Und der Petrus steht nun auf und erklärt es. Er spricht von der Erfüllung der Joel-Stelle im Alten Testament. Und dann ab Vers 22 predigt er ihnen das Evangelium. Also ich lese es uns mal vor. Apostelgeschichte 2, von Vers 22 bis 27. Ihr Männer von Israel, da waren natürlich auch viele Frauen und auch Kinder, Junge und Alte mit dabei, bei so einer großen Menge. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und jetzt kommt der Vers, mit dem wir uns heute Morgen besonders beschäftigen, Vers 24. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, die Schmerzen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn allezeit vor mir. Und hier spricht der Messias. Der Messias sagt zu seinem Vater im Himmel, ich sehe ihn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt oder frohlockt. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Ich bete noch mit uns und dann können wir das Fenster wieder schließen. O Herr, wir kommen zu dir und wir haben große Sehnsucht und Verlangen, dass du, Herr, dieses Wort ergreifst und es auch gebrauchst, um uns auch zu segnen und uns zu stärken, um uns zu ermahnen, um uns zu ermutigen, was immer wir auch brauchen. O Herr, rede du und wirke du. nur auf dich, Herr, ja, ist unsere Hoffnung ausgerichtet. Nur du allein kannst helfen zum Hören und nur du allein kannst mir auch die rechten Worte schenken. So legen wir es in deine Hände und bringe es dir und bitte dich um deine Gnade und um deine Hilfe. Amen. Wir können das Fenster jetzt wieder schließen. Also, wir müssen uns das versuchen, ein klein wenig vorzustellen. Ich hoffe, dass ihr das für euch auch so macht, wenn ihr einen Bibeltext lest und dann ihn auch anschaut, dass ihr versucht, euch das auch vorzustellen. Denn es ist ja eine Geschichte, die genau so auch stattgefunden hat. Und es ist für uns eine Hilfe, wenn wir also von unserer Seite aus jetzt uns zu den Leuten stellen, die da also auf der Straße Tausende und Abertausende von Menschen zusammengekommen sind. Und jetzt stellen wir uns mitten unter sie. Und wir sehen da also alle Arten von Menschen. Zu dem Pfingstfest sind ganz viele unterschiedliche Juden aus dem Ausland nach Jerusalem gekommen. Und da sind Reiche und Arme miteinander versammelt. Das sind Leute, die haben also ein ganz großes Maß an Wissen und Erkenntnis und Verstand im Hinblick auf das Alte Testament, wenngleich sie vielleicht noch gar nicht auch den Herrn kannte. Aber sie kannte sich gut im Alten Testament aus und andere wiederum, denen war das egal, wie es heute ja auch so ist, dass die Bibel nicht mehr unbedingt eine ganz große Rolle spielt. Und so haben wir ganz junge Menschen, Kinder, die da sicherlich mit dabei waren, bis hin zu den Alten und Schwachen und Kranken, die da sicherlich auch von diesem Getöse angezogen wurden und nun mit dabei stehen. Und jetzt hören sie etwas, was sie betrifft, was mit ihnen zu tun hat. Ich will gerade noch mal den 24. Vers uns vorlesen. Da spricht der Petrus von der Auferstehung Jesu. Und er sagt, ihn hat Gott, da ist der Vater jetzt auch damit gemeint, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Was passiert hier eigentlich? Die Frage könnt ihr euch jetzt auch ganz persönlich für euch stellen. Was habe ich denn damit zu tun, dass also damals der himmlische Vater, sein Sohn, der Mensch geworden war und gestorben ist, auferweckt hat? Und was hat das für mich überhaupt für eine Bedeutung? Ich kann mir vorstellen, dass diese Gedanken auch durch die Köpfe gegangen sind, derer, die da zusammengesessen sind oder gestanden sind, wo auch immer und wie auch immer. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Nun, das wollen wir heute Morgen ein klein wenig für uns auch uns ansehen. Der himmlische Vater wendet sich seinem Sohn zu, der Mensch geworden ist, und erweckt ihn aus dem Tod und löst die Wehen des Todes auf. Und damit sagt er eigentlich etwas. Er erklärt etwas. Und das ist für uns, die wir hier sitzen heute Morgen, die allerwichtigste Botschaft. Glaubt ihr das auch? Ja, es ist für uns wirklich die allerwichtigste Botschaft, weil er, der himmlische Vater, erklärt, dass er das Opfer, was sein eigener Sohn gebracht hat, für Sünder, für die, die der Vater ihm gegeben hat, für Menschen, die sich Jesus Christus zuwenden und ihn auch annehmen, ich kann es noch mit vielen anderen Worten sagen, dass er dieses Opfer angenommen hat. Und dass er nun ihm, seinem Sohn, diese Anerkennung schenkt, dass er ihn auferweckt und die Wehen des Todes auflöst. Nun, diese Wehen des Todes, diese Schmerzen des Todes, der Tod ist das, was den Menschen seit Adam und Eva berührt. Als Eva von der Frucht des Baumes gegessen hat und danach dann der Adam, habe sie etwas erlebt, was sie bis dahin eben nicht erfahren habe. Sie sind gestorben. Sie sind zuallererst mal geistig gestorben. Das heißt also, Gott ist für sie nicht mehr der gleiche gewesen. Gott war für sie niemand mehr, dem sie nahe wollte. Sie versteckte sich vor ihm. Das war also dieser Bruch, dieser Bruch, dass sie gar nichts mit Gott anfangen konnte mehr. Vorher lebte sie mit ihm und nun aber durch die Sünde ist dieser Bruch in das Leben von den beiden Menschen, die ersten Menschen, Adam und Eva, gekommen. Und nicht nur das, nicht nur der geistige Tod ist eingetreten, sondern auch der körperliche Tod ist eingetreten. Adam und Eva sind gestorben. Ich sage ja heute so leicht, ja, das ist ganz normal, dass ein Mensch stirbt. Nein, das ist aber nicht normal. Das ist Gericht. Das ist Gottes Gericht über die Sünde. Und deswegen ist das für uns bis zum heutigen Tag alle miteinander eigentlich ein Problem, mit dem wir zu tun haben. Also je älter man wird, umso mehr beschäftigt man sich vielleicht damit, was den körperlichen Tod betrifft. Aber auch ganz allgemein beschäftigt man sich unter Umständen damit, wie ist das eigentlich, warum fällt es mir so schwer, dass ich etwas mit Gott anfangen kann und mit dem lebendigen Gott anfangen kann und mit seinem Wort anfangen kann und mit der Gemeinschaft mit ihm anfangen kann. Warum ist das also so schwierig für mich? Warum fällt es mir nicht viel leichter, die Bibel zu lesen und mit dem Herrn Jesus zu reden und ihn aufzusuchen im Gebet? Warum ist das alles so unendlich schwer? Nun, der Grund dafür ist eben mein geistiger Tod und am Ende kommt dann auch der körperliche Tod. Und hier in unserer Geschichte ist jetzt die Lösung von beide Arten von Tod uns vorgestellt. Einer, der vom Vater, eben der Sohn, der Mensch geworden ist, auferweckt wird. Und die Wehen des Todes werden gelöst. Und damit ist fortan für alle, die zu Jesus Christus gehören, der Tod überwunden. Glaubt ihr das? Ganz viele, die gucken alles in ihr Leben hinein und dann stellen sie sich die Frage, ach, wie kann ich denn überhaupt nur in meinem geistlichen Anliegen gut vorangehen? Wie kann das nur besser werden? Wie kann ich denn überhaupt Gewissheit haben, dass ich, wenn ich sterbe, auferstehen werde und in den Himmel komme und beim Herrn Jesus Christus auch sein werde? Und hier ist die Antwort. Der Vater hat das Opfer, was der Sohn gebracht hat, anerkannt. Und er hat die Wehen des Todes aufgelöst. Und von daher darf ich wissen, dass der Tod ein für alle Mal für mich besiegt ist. Ich hoffe, dass ihr für euch auch das versteht, dass ihr das begreift, dass ihr auf den Herrn Jesus und sein Werk blicken müsst, wenn ihr für euer eigenes Leben vorankommen wollt. Wenn ihr mit eurem eigenen Sterben euch auseinandersetzt oder wenn ihr mit eurem geistlichen Leben kämpft und ringt. Dass ihr begreift, hier ist die Antwort für mich. Und hier ist auch die Erlösung für mich. Und hier ist die Heilsgewissheit für mich. Versteht ihr das? Hier ist die Heilsgewissheit. Sie ist nicht in dem, dass ich auf mich schaue, kann ich heute auch noch glauben, kann ich heute auch noch folgen, kann ich heute auch noch so also meinen Weg gehen.
Das ist natürlich etwas, was wir auch durchaus tun sollen, und prüfe, ob wir im Glauben stehen. Aber der Grund unserer Heilsgewissheit ist hier zu finden. Hier ist der Grund unseres Heils gelegt. Weil Christus den Tod überwunden hat, ist für mich der Tod kein Feind mehr. Christus sagt selber, als er den Lazarus auferweckte, zu einer von den beiden Schwestern: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Diese Anerkennung des Opfers Jesu ist die Grundlage meiner Heilsgewissheit. Und ihr werdet nie Heilsgewissheit bekommen, wenn ihr woanders drauf schaut. Wo bete ich genügend? Lese ich genügend in der Bibel? Bin ich auch genügend in der Gemeinde? Diene ich dem Herrn genügend? Das sind ja alles Fragen, die einen durchaus auch beschäftigen können und sollen und müssen. Aber sie bilden nicht die Grundlage für unsere Heilsgewissheit, für unser Heil. Die Grundlage für unser Heil besteht darin, dass der Vater sagt: Dieses Opfer, was du für die gebracht hast, die ich dir gegeben habe, die dir vertrauen werde, dieses Opfer nehme ich an. Und nun löse ich diese Todeswehr für dich auf. Und der Tod hat keine Kraft und keine Macht mehr über dich. Und so eben auch über alle, die zu ihm gehören. Darf ich es mal ganz einfach so sagen? Die wichtigste Frage für uns in unserem Leben ist einfach die: Gehöre ich zu Jesus Christus? Bin ich an seinem Weinstock eine Rebe? Bin ich jemand, der zu seinem Leib gehört, wie die Bibel das auch erklären kann? Der Leib Christi, das ist die Summe aller Kinder Gottes. Diese Anerkennung, das ist etwas, wo wir einfach auch uns fragen müssen. Anders werdet ihr euer Leben nicht leben können. Wenn ihr hier sitzt, das alleine wird gar nichts bewirken. Das alleine bringt uns nicht wirklich weiter. So ist das für uns etwas, wo wir einfach uns auch fragen müssen: Habe ich das verstanden? Und auf der anderen Seite freue ich mich darüber, dass der himmlische Vater das Opfer des Sohnes angenommen hat. Denn die Schmerzen, die er erduldet hat dort am Kreuz, sind die Schmerzen meiner Sünde. Diese schreckliche Schmerze, das Wort, was hier steht, ist eigentlich das Wort für Geburtsschmerz. Ne? Also wenn eine Frau ein Kind auf die Welt also bringt, dann ist dieser Geburtsschmerz ein ganz schrecklicher, starker Schmerz. Und genau dieser Schmerz ist hier auch gemeint. Das meint eigentlich dieses Wort. Diese starke Schmerze, ne, die also wir ihm verursacht haben mit unserer Sünde. Ne, diese Schmerze, diese Wehen des Todes, sie werden aufgelöst. Und jetzt, wenn wir das miteinander aufschlagen, wie es im Römerbrief eben auch heißt, Kapitel 4, Vers 25, dann werden wir das noch vielleicht besser verstehen können. Da heißt es: Ihn, der Herr Jesus Christus, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Meine Rechtfertigung, wie kann ich vor dem himmlischen Vater bestehen? Dadurch, dass ich mich schön anziehe, dass ich einmal in der Woche in den Gottesdienst gehe. Ist das, was mich dann auch rechtfertigt, wo ich dann sagen könnte, so kann ich dann wirklich auch mein Leben ordentlich führen und kann dann auch später Hoffnung für die Herrlichkeit haben? Nein. Aber die Rechtfertigung, die nun in der Auferstehung auch eben offenbar wird, dass das Opfer angenommen wurde von dem himmlischen Vater und all diejenigen, die auch nun ihm vertrauen, die der Vater ihm gegeben hat, wissen dürfe: Ich bin gerechtfertigt, weil Christus für mich das ganze Gesetz erfüllt hat. Das ist das, was uns der himmlische Vater vorhält, wenn wir einmal vor ihm stehen. Er wird mit uns abrechnen, jedem Einzelnen von uns wird er abrechnen in gewisser Weise. Und die, die das nicht ernst nehmen, denen wird er dann alles vorlegen und sagen, schau mal da, ich kann dir dein ganzes Leben aufblättern, der erste Tag bis zu dem letzten Tag. Und ich kann dir dein Herz zeigen, wie du mich ernst oder nicht ernst genommen hast, wie du mit mir gespielt hast, wie du einfach auch im Grunde genommen da warst, bei mir warst und auf der Straße gesessen bist und ich bin vorbeigekommen und du hast die Worte gehört, aber am Ende hast du mich doch auch gar nicht angenommen. Ist das nicht schrecklich, wenn hier Menschen wären, hier, die hier sitzen, die am letzten Tag dann sagen müssen, ich habe das alles gehört. Das ist mir alles auch erklärt worden. Ich bin in der Gemeinde Jesu gesessen und habe das Evangelium gehört. Aber es ist mir kalt Rücken runtergelaufen. Es war mir vollkommen egal. Mein Leben hat es nie berührt. Christus ist für mich nie der Erlöser geworden, dem ich 100% vertraue und mein Leben geschenkt habe, weil er mich erlöst hat. Könnte das sein, dass am Ende eben manche von uns das mal bekennen müssen, sagen müssen, dass sie im Grunde genommen sich selbst verurteilen müssen im Angesicht Jesu Christi, wenn sie vor seinem Thron stehe und sagen müsse, ja, ich bin schuldig. Denn ich habe gespielt mit dem Heil. Ich habe gespielt mit dem ewigen Leben. Ich habe diese Botschaft gehört, aber ich habe sie nie ernst genommen. Nun, wir wollen sie ernst nehmen. Wir wollen uns daran freuen. Wir wollen dankbar dafür sein, dass er die Wehen des Todes aufgelöst hat, der himmlische Vater bei seinem Sohn, und dass er auferweckt wurde. Und das ist mit unserem Leben in unmittelbarer Verbindung, wenn wir uns den Römerbrief uns weiter anschauen, wo wir gerade schon Kapitel 4, Vers 25 gelesen haben und Kapitel 6 lesen, Verse 8 und 9, da heißt es, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Dieses Auferstehungsleben in der Kraft von ihm. Das ist das, wo wir auch wissen dürfen, dass der Herr Jesus Christus uns das schenkt. Er ist erweckt worden zum neuen Leben. Und er hat alle die mitgenommen, die zu ihm gehören. Und hat für sie alle ein neues Leben auch ihnen geschenkt. Dieses Werk Christi am Kreuz ist ein wirksames Werk. Es ist nicht einfach so, dass jemand einen Eimer Wasser auf die ganze Erde ausschüttet und dann so quasi sich fragt, ja, wer wird jetzt denn dieses Wasser zu sich nehmen? Nein, es ist ein Werk, was genau dies bewirkt, was der himmlische Vater vorgesehen hat. Dass es Schuld gezahlt werden soll für Sünder. Sünder, die umkehren, die ihn, den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, annehmen. So ist es gedacht und so wirkt es auch. Und so bringt es uns zum neuen Leben. So ist der Blick im Hinblick auf mein geistliches Leben einer, dass ich immer wieder, wenn ich so, also da auch Flaute habe, auf die Auferstehung Christi schauen kann und sagen kann, da ist meine Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi werde ich auch zu einem lebendigen Mensch, wurde ich zum lebendigen Mensch gemacht und werde als lebendiger Mensch auch erhalten. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Garant für mein ganzes geistliches Leben. Und ich muss das immer wieder sagen und betonen, weil manche Christen auf sich schauen, wenn sie an ihr geistliches Leben denken. Und sie sehen dann nur ihre Bemühungen und Anstrengungen, die notwendig sind, aber es nicht letztendlich bewirken. Unser geistliches Leben kommt von Jesus Christus. Durch seine Auferstehung werden wir auch zum neuen Leben gebracht. Das ist die Grundlage unseres Heils. Die Sünde ist hinweggenommen, die Schmerzen sind also aufgelöst. Der Tod hat auch seine ganze Macht verloren. Und ein neuer Mensch kommt zum Vorschein in dem Herrn Jesus Christus. Das ist, worauf ich mich stützen darf, wenn ich von meiner Seite aus mit der Sünde kämpfe und mit dem Tod kämpfe oder wenn ich eben auch mein geistliches, mein neues Leben mir betrachte. Von woher soll mir Hilfe kommen? Nun, sie kommt mir von dem Herrn Jesus Christus zu. Und er wird mich da auch weiter voranführen. In Vers 9, Römer 6 heißt es ja, wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und dann Vers 8, das wollte ich eigentlich lesen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wisst ihr, wenn ihr für euch diese Kämpfe habt, die wir ja alle auch haben, mit unserem ganzen geistlichen Leben, mit unseren ganzen Nöten, die da auch mit verbunden sind, was auch immer es ist, dann ist es ganz gut zu wissen, da darf ich hinblicken. Die Kraft seiner Auferstehung, das ist für mich der Garant, dass mein Leben auch eines sein darf, wo diese Kraft wirkt. Das macht die Bibel ganz klar, dass eben dieselbe Kraft, diese Auferstehungskraft, diese Erweckung, dass das auch die Kraft ist nun, die in meinem eigenen Herzen wirkt. Darauf vertraue ich. Und wenn ich das verstanden habe, dann habe ich für meine Heilsgewissheit einen Anker, den mir niemand streitig machen kann. Das Werk Christi ist der Anker für mein ganzes Heil. Sein Tod und seine Auferstehung. Und ich selber freue mich daran. Und jetzt steht hier aber auch noch, und da muss ich jetzt dazu auch noch kommen, dass er von dem Tod nicht festgehalten werden konnte. In unserem Text in der Apostelgeschichte Kapitel 2 steht Vers 24, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm, also von dem Tod, festgehalten würde. Es war unmöglich für den Tod, den Herrn Jesus Christus festzuhalten, weil in ihm Leben ist. Sein Leib, seine Zellen in seinem Leib sind nicht verdorben. Das haben wir gelesen, Vers 27. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Als der Herr Jesus Christus starb am Kreuz, als er selbst sein Leben freiwillig hingegeben hat, ist keine einzige Zelle in ihm erstorben. Das ist das, was bei uns passiert. Nur, also kurze Zeit, das sind ja Mediziner, die können das noch viel besser erklären, wie ich das kann. Aber das passiert bei jedem Menschen, wenn er stirbt, dann ist das also der Augenblick, wo das Verderben einsetzt in dem Leib. Das Blut wird nicht mehr durch die Vene und Arterie gepumpt und der ganze Körper fällt zusammen. Aber bei dem Herrn Jesus Christus ist das nicht so gewesen. Sein Leib ist nicht zusammengefallen. Er ist wirklich gestorben, aber sein Leib ist nicht verdorben. Und das ist es, wo wir einfach auch sagen dürfen mit dem Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10, er hat dem Tod die Macht genommen. Niemand vermag ihn festzuhalten, der Tod vermochte ihn nicht festzuhalten. Das ist manchmal etwas, was in unserem eigenen Leben vielleicht uns auch Sorge macht. Wie sehr kann sich doch die Sünde auch an uns hängen und sie klebt förmlich an uns. Sie will uns gar nicht verlassen, sie möchte uns einnehmen, sie möchte uns besiegen, sie möchte uns in ihren Bann ziehen, sie möchte über uns herrschen. Aber durch den Herrn Jesus Christus ist es nun nicht mehr möglich. Denn er herrscht nun in unseren Herzen. Und der neue Mensch ist ein Mensch, der vollkommen auf das Wort Gottes ausgerichtet ist durch die Wiedergeburt. Der alte Mensch ist gestorben, so sagt es Römer 6. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt worden. Wenn ihr hier sitzt und wiedergeboren seid, dann ist es etwas, was ihr in eurem Herzen spürt, den Drang hin zum Leben, zu Christus. Und wenn ihr es nicht spürt und wenn ihr es nicht habt, wenn ihr kein Verlangen nach Christus habt und nach seinem Wort, dann müsst ihr euch fragen, wo ihr überhaupt steht. Dann müsst ihr euch fragen, wo ihr euch befindet. Aber das ist das, was der Herr tut, wenn er einen Menschen erneuert. In sein Herz hinein legt er das Wort Gottes und dieses eigentlich auch Zustimmen zu dem Wort Gottes, dieses einfach auch Einssein mit der Bibel, mit dem, was Gott sagt. Und das ist etwas Wunderschönes. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er konnte von dem Tod nicht festgehalten werden. Im Hosea Kapitel 13, Vers 14 ist das wunderschön einmal auch geschildert. Und ich möchte euch gern diese Verse auch vorlesen. Hosea 13, Vers 14. Da heißt es also in folgender Weise: Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das ist also, was der Herr getan hat und worüber wir uns auch freuen dürfen. Ihn vermag niemand festzuhalten. Er hält alles fest. Das ist wunderschön geschildert, einmal im Psalm 93, Vers 1, wo auch es so heißt von dem Psalmisten als ein Lied des Triumphes und des Jubels. Psalm 93, Vers 1. Der Herr regiert als König, er hat sich mit Majestät bekleidet, der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht. Auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken, weil er ihn festhält. Er kann von niemand und nichts festgehalten werden. Er hält alles selbst fest. Und das ist etwas, wo ich als Kind Gottes, wenn ich zu Christus gehöre, wenn ich zu ihm auch eine Beziehung habe, wenn er mein Erlöser ist, wo ich dann immer wieder darauf zurückkommen kann, er, mein Herr, hält alles fest in meinem eigenen Leben. Er hält alles fest auf dieser Erde. Er hält das ganze Universum fest. Seine Immensität ist so groß, dass er dieses ganze Universum durchdringt und auch der letzte Galaxiehaufen einfach wahrnimmt, sieht, leidet, führt, dort gegenwärtig ist. Er ist es, der alles feststellt. Die Größe Gottes wahrzunehmen, gerade auch in der Auferstehung des Herrn Jesus Christus, dass der Tod ihn nicht besiegen konnte und keine Macht über ihn hat, ist für uns in unserem täglichen Leben von großer Bedeutung. Ihr regt euch auf, wenn euch Dinge nicht gelingen. Wenn der Tod in eurem eigenen Herzen siegt, die Sünde die Macht hat. Ihr regt euch auf, wenn ihr nicht lieben könnt, wie ihr lieben sollt, wenn ihr nicht eure Arbeit tun machen könnt, wie ihr sie tun sollt, wenn ihr nicht treu sein könnt, wie ihr treu sein sollt. Ihr regt euch darüber auf. Deswegen ist es so wichtig, dass man wisse, wo kann ich denn hin mit meiner Not? Was kann ich denn machen, wenn ich feststelle, dass bei mir also gar nichts herauskommt? Nun, ich kann dahin und kann sagen, er wurde von dem Tod nicht festgehalten. Er war mächtiger als der Tod. In ihm ist Leben, wie Johannes 5 auch es heißt. Und von daher ist also er nicht festgehalten worden von dem Tod. Das ist etwas, was wir für uns auch im Glaube ergreifen wollen und einfach auch uns darüber freuen wollen. Nun, ich will aber noch was weiteres hier hinzufügen in unserer Botschaft heute Morgen, in dieser Osterbotschaft. Nämlich, wenn ich den Vers 27 von unserem Text nochmal lese, Apostelgeschichte 2, wo es so wunderschön eben auch heißt, in dem 27. Vers, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Also bei ihm verdirbt gar nichts. Sein Leib, das haben wir gerade schon also auch gesagt, verdirbt nicht. Aber so wie sein körperlicher Leib nicht verdirbt, so verdirbt auch sein geistiger Leib nicht. Es ist wichtig zu verstehen, meine Verbindung zu Jesus Christus ist der Garant dafür, dass ich nicht verderbe. Weil ich mit ihm verbunden bin, weil er mein Erlöser ist, weil er mich auch mit sich verbunden hat. Aus dem Grund darf ich wissen, dass ich nicht verderbe. Er verliert mich nicht. Manche haben Heilsgewissheitsprobleme
und sie sind dann auch ganz arg angegriffen und angefochten. Und dann ist es wichtig zu wissen, wo kommt für mich denn auch Erleichterung her? Wo kommt Hilfe her in meiner ganzen Nöte, die ich habe? Nun, in Johannes 6, Vers 39 heißt es, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Damit sind seine Kinder gemeint. Er verliert mich nicht. Das ist eine Zusage, die er macht. Und er kann doch nicht lügen. Er kann doch nicht sagen, ich verliere dich nicht. Und am Ende ist dann doch so, dass ich verloren gehe. Nein. Er verliert mich nicht. Bei ihm verdirbt gar nichts. Weder sein Leib verdirbt, sein eigener Körper, noch sein geistiger Leib, seine Kinder verderben. Nun, in Johannes 17, Vers 12, in diesem hohepriesterlichen Gebet, sagt der Herr Jesus das auch mit den Worten, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Ich bewahrte sie. Gibt es eine größere Garantie als die, dass der Sohn Gottes, dem alles untertan ist und der wahre Mensch geworden ist, sagt, ich bewahre dich. Nun, wenn du dann noch sagst, also, aber das glaube ich jetzt aber doch nicht ganz, ich habe Angst, dass ich verloren gehe, dann sagst du dem Herrn Jesus, du bist nicht vertrauenswürdig. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen im Grunde genommen doch auch uns daran festhalten, wo wir uns festhalten dürfen. Wir wollen das als ein Segen für uns verstehen. Er bewahrt mich. Er sagt es mir zu allen seinen Kindern. Sagt er zu, dass er sie bewahrt. Deswegen darf ich auch da ganz kindlich vertrauen. Er bewahrt mich. Er hat mir ein Erbe gegeben, was unvergänglich ist. Es verdirbt nicht mein Erbe. Mein Erbe verdirbt nicht, so wie sein Leib nicht verdirbt, sein Körper nicht verdirbt, so verdirbt auch keins von seinen Kindern. Das Erbe, was er mir schenkt, verdirbt nicht. 1. Petrus 1 steht es genauso beschrieben. Nun, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann ist das etwas, was unsere Freude ist. Wir haben einen Erlöser, der mich nicht verliert, der mich bewahrt und der mir ein Erbe gibt, was unverwelklich ist. So steht es 1. Petrus 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dann heißt es, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Was heißt das? Das ist eigentlich einfach zu verstehen. Das, was nicht verwelkt, das erstrahlt immer und das blüht immer. Das geht nie kaputt. Das bleibt immer genau so, wie es ist, in seiner vollen Schönheit. Es ist eben unverwelklicht und es ist unvergänglich. Aber das ist ein Wort, was im Grunde genommen ganz einfach zu verstehen ist. Mein Erbe kann nie vergehen. Wer sagt mir das? Jesus Christus sagt es mir. Und deswegen darf ich das auch für mich wissen und darf mich daran festhalten. Und darf immer wieder zu dem Bibelvers zurückkommen, wenn ich sage, aber ich bin verloren. Und manche von euch, die hier sitzen, die machen das manchmal. Die sagen, ich bin verloren. Nun, damit sagst du dann, Herr Jesus, du bist ein Lügner. Denn das Erbe, was du mir gibst, ist vergänglich. Aber das ist nicht vergänglich. Es ist unvergänglich. Es ist unverweltlich, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. So heißt es dann 1. Petrus 1, Vers 5. Ich bin gleich am Ende meiner Botschaft angekommen. Bei ihm verdirbt nichts. Darf ich euch das nochmal versuchen, auch so ein bisschen nahe zu bringen in Bezug auf euer geistliches Leben? Der Gerechte lebt aus Glaube. Alle Kinder Gottes, alle Wiedergeborene, haben dieses Geschenk des Glaubens bekommen. Es ist nicht etwas, was wir von uns aus erzeugen, sondern was Gott uns schenkt. Und es ist etwas, wo wir eben auch dann daran festhalten.
wo immer wieder unser Vertrauen dahingehend ausgerichtet ist. Bei mir verdirbt nichts. Wisst ihr, das ist im täglichen Leben, ist das etwas, was ich anwenden darf. Da ist meine stille Zeit, da ist mein Gebet, nicht, wo manchmal ich den Eindruck habe, das verdirbt, das kommt ja gar nicht zur Blüte, das kommt gar nicht zum Wachstum, da geht es ja gar nicht voran. Nicht. Da ist mein Zeugnis, wo ich manchmal sage, ich schäme mich um Jesu Christi willen. Ich bekenne ihn ja gar nicht. Also wo auch vielleicht dann ein bisschen das in die Richtung gehen kann, dass das also immer weniger wird oder auch immer weniger Mut da ist, bis hin zu den vielen anderen Bereichen meines geistlichen Lebens. Und wenn ich damit zu kämpfen habe, dann muss ich wissen, woher kommt eigentlich mein geistliches Leben und wie wird es dann auch aufrechterhalten, dass es nicht verdirbt. Nun, es kommt direkt von dem Leben, was in Jesus Christus ist. Und dieses Leben, was er hat, hat diese Kraft, mich zu verändern. Das hat diese Kraft, aus einem verlorenen Sünder ein Heiliger zu machen. So wird in der Bibel das ja beschrieben, auch Kinder Gottes sind Heilige. Das hat die Kraft, dass am Ende einmal ich in der Herrlichkeit ohne Flecke und ohne Runzel vor dem himmlischen Vater vorgeführt werde durch den Herrn Jesus Christus. Es ist die Kraft Christi, die nun auch durch sein Leben in mir auch am Wirken ist. Und dahin geht mein ganzes Vertrauen und da geht auch dann mein ganzes Jammern hin. Versteht ihr, wenn ihr von euch aus merkt, ach, mein Gebet will mir schwerfallen, dass ich dann dem Herrn Jesus das bringe. Herr Jesus, ich habe keine Lust zum Gebet. Ich habe keine Freude am Gebet. Wem geht es nicht so? Und da darf ich es aber hinbringen. Und da darf ich sagen, Herr, du bist derjenige, der mich auch beleben kann in meinem Gebetsleben. Und das macht ein Kind Gottes. Es verwendet die Zusage Gottes, die Verheißung und ergreift sie im Glauben. Herr, du bist mein Leben. Und weil du mein Leben bist, darf es bei mir lebendig sein. Weil der Herr Jesus von sich aus immer 100% lebendig ist. Macht es, das ist so wichtig für unser Leben, für unsere Nachfolge. Es ist ganz egal, was auch immer ihr auch für Nöte und Probleme habt, aber da ist die Lösung. Deswegen sagen die Engel auch zu den Hirten, euch verkündige euch große Freude, der Retter ist geboren. Also das ist eigentlich diese wunderschöne Botschaft einer, der in der Lage ist, zu retten, zu verändern, zu heilen, zu erneuern. Früchte in meinem eigenen Herzen wachsen zu lassen, mich voranzubringen in meinem ganzen geistlichen Leben. Nun, ich habe eine Sache noch und damit höre ich dann auch auf. Nicht nur, dass bei ihm nichts verdirbt, nicht nur, dass er eben auch derjenige ist, der vom Vater die volle Anerkennung hat und der Tod ihn nicht festhalten konnte, sondern er lebt. Er lebt. Das ist so wunderschön, einmal den Jünger gesagt, im Hinblick auf ihren weiteren Weg, den sie selber auch vor sich hatte. Und das war für sie eine ganz schwierige Sache, als der Herr Jesus am Kreuz gestorben war. Da haben sie dann wahrscheinlich manchmal auch gedacht, jetzt bricht alles zusammen. Denn der, dem wir gefolgt sind, ist gestorben. Das ist das Gespräch des Herrn Jesus mit den Emmaus-Jüngern, die dann im Grunde genommen sehr hoffnungslos war. Aber in Matthäus 26, Vers 32 sagt der Herr Jesus selber, zu seinen Jüngern, ein Gespräch auch mit ihnen. Nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Er lebt und er geht uns voran. Er gibt uns jetzt auch den Kurs vor. Und er legt uns den Weg bereit, den wir gehen dürfen. Das ist das Schönste, was ein Kind Gottes auch immer wieder Erfahrung erleben darf. Da ist einer, der als Steuermann auf meinem Boot dieses Steuerrad festhält und der durch alle Stürme schippern kann und der alle Orkane auch überwinden kann und der den Kurs halten kann für mich himmelwärts. Er gibt mir meinen Weg vor. Er geht mir voraus. Nun, Das ist etwas, wo wir für unser eigenes Leben ganz dringend brauchen. Was ist morgen? Ich habe Angst morgen. Nun, hier ist die Antwort. Er geht mir voran. Warum sollte ich Angst haben, wenn er lebt, wenn er mir vorangeht, wenn er für mich eintritt, wie es dann auch einmal im Römerbrief Kapitel 8 heißt, wo wir das auch so wunderschön lesen können von Paulus in Vers 34. Auch den Vers möchte ich uns gerne noch vorlesen. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Also er lebt und er tritt für mich ein. Ich glaube, dass diese Lehre seines hohenpriesterlichen Dienstes im Himmel vor dem Vater für uns eine Lehre ist, die wir als Christen ganz oft gar nicht richtig wertschätzen. Weil wir hocken hier auf der Erde und denken manchmal, also Herr, siehst du nicht, was passiert? Wenn wir jetzt aber das Alte Testament lesen und die Vorschriften für den priesterlichen Dienst lesen, dann wird er wieder dahin geführt, dass also der Priester die Kinder, also sein eigenes Volk, auf dem Herzen liegen haben sollte. Das ist das Brustschild mit dem ganzen Namen des Volkes Israel. Und auf seine Schulter trägt er sie. Was gibt es Schöneres als Hoffnung wie dies? Mein Herr tritt für mich ein. Er trägt mich auf seinem Herzen und er trägt mich auf seine Schultern. Er tritt für mich ein. Und ich darf leben, weil er lebt. Der letzte Vers, damit schließe ich auch diese Botschaft ab. Johannes 14, Vers 19. Da heißt es: noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Und dann heißt es: weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Im letztendlichen Schluss bedeutet es nichts anderes, weil Jesus lebt, ist mein Leben ein sicheres. Wenn Jesus Christus vom Thron Gottes gestoßen werden könnte und der Satan ihn überwinden könnte und ihn töten könnte, wenn das Geschöpf den Schöpfer auslöschen könnte, wäre mein eigenes Leben eines, was gefährdet wäre. Aber das ist halt gar nicht möglich. Und weil es eben gar nicht möglich ist, deswegen ist auch mein Leben, was mit seinem Leben verbunden ist, eines, was sicher ist. Er lebt. Und mit ihm auch ich. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und noch beten. O Herr, wir danken dir dafür, dass wir über dein Werk nachdenken dürfen. Dass du uns vor Augen gemalt hast, wie der Vater dich anerkannt hat in all deinem Werk und Dienst und wir dadurch selber auch Anerkennung haben finden dürfen. Nicht nur Rechtfertigung, sondern Versöhnung, Errettung wird uns durch dieses Werk zuteil. Wir sind wohlgefällig in ihm, in dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass dich gar nichts festhalten kann, sondern du alles selbst festhältst und von daher auch wir festgehalten sind. Und wir preisen dich, dass gar nichts verdirbt bei dir und auch wir nie verderben werden. Nun geh du mit uns voran, o Herr, in dem Leben, was wir vor uns haben, führe und leite uns durch deinen Geist. Wir danken dir, dass du das tust. Amen. Amen.